Wir schlagen Epheserbrief auf. Ich muss noch mal auf die Verse kommen, die alles bisherige zusammenfassen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, mit diesen Worten schließt der ganze große Satz, der mit Vers 1 begann, ab. Erlauben Sie, werden Sie nicht müde, dass ich Ihnen nochmal den Zusammenhang dieses Satzes eben klar mache. Der ganze Satz, Kapitel 2, haben Sie ein Testament vor sich, Sie müssen, sonst hat es keinen Wert. Der ganze Satz, Kapitel 2, Vers 1 bis 10, ist eine Ausführung der Behauptung von Kapitel 1, Vers 19, dass die überschwängliche Größe seiner Kraft bewirkt habe, dass wir zum Glauben gekommen sind. Und das hat der Apostel nicht wahr. Gottes Kraft war eingesetzt, damit ein Mensch zum Glauben kommt. Und so hat der Paulus nun in Kapitel 2, Vers 1 bis 3 zuerst gesagt, wie verloren natürlicher Mensch ist. Vers 4 bis 6, wie gewaltig er verändert wird, wenn er sich bekehrt. Und Vers 7, welch große Hoffnung er kriegt. Und jetzt fasst er nochmal alles zusammen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, sondern wir sind sein Werk. Das als Zusammenfassung von dem Satz, Kapitel 1, Vers 19. Als wir zum Glauben kamen, hat Gott an uns was getan und die große Veränderung bewirkt. Ist es deutlich? Ich will es mal von der anderen Seite her zeigen. Sehen Sie, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, also wenn er erweckt wird, zuerst einmal fragt, was soll ich tun, dass ich selig werde? Und wenn er unruhig wird und merkt, ich müsste mal aus seinem alten Sündenleben raus und er bekommt Angst vor der Ewigkeit und alles das, wenn er erweckt wird und wenn er gar zum Glauben an den Sohn Gottes kommt, der uns erkauft hat mit seinem Blut, dann weiß er eigentlich nicht recht, was ist denn mit mir passiert. Man fühlt nur, in meinem Leben ist eine Veränderung da. Da ist alles anders geworden. Wie kam das? Ich habe oft mit so jung erweckten Christen gesprochen und haben sie gesagt, ja, wissen Sie, bei mir kam das durch die Jansbrüder. Und es gibt dann Gott sei Dank auch Leute, die sagen, in der Bibel schon Pastor Busch ist das passiert, nicht? Und das ist völlig falsch ausgedrückt. Verstehen Sie? Das ist völlig falsch ausgedrückt. Wenn wir fragen, wo kam dies her, warum Geschichte, was ist geschehen an mir, dass ich Dinge, die mich früher lieb hatte, auf einmal hasse und Furcht vor ihnen habe, dass ich Kämpfe habe da, wo ich früher nicht dran dachte, dass es Kämpfe gibt, wie kommt es, dass ich Freude habe, mit Kindern Gottes zusammen zu sein? Was treibt in aller Welt mich dazu, an so einem blödsinnigen Wetterabend wie heute in eine Bibelstunde zu rennen, nicht wahr? Was treibt mich dazu? Was ist denn los? Und auf die Frage gibt Paulus Antwort und sagt, Gott hat in deinem Leben was getan. Gott hat angefangen. Gott hat gewirkt. Gott hat dich erweckt. Gott hat dir neues Leben geschafft. Das will er sagen. Und zwar hat Gott seine ganze Kraft da eingesetzt, damit dein Leben neu wurde. Jetzt muss ich einen Moment davon sprechen. Ja, mein Lieber, hier vorne habe ich einen Stuhl reserviert für Sie, aber das ist... Sehen Sie mal, das hier steht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Gottes Werk ist das. In dem ganzen Abschnitt ist eigentlich nirgendwo die Rede, gar kein Platz, für unsere Bekehrung. Als ich das Evangelium hörte, da gab es doch einen Kampf und da musste ich mich entscheiden und verstehen Sie, da habe ich doch einiges getan. Und es ist doch auffällig, ich muss nochmal drauf kommen, dass Paulus in diesem Zusammenhang so einseitig davon spricht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn er erweckt wird, wenn er neues Herz bekommt, das hat Gott getan. Es ist also offenbar in der Bibel so, dass wenn die Bibel mit einem unbekehrten Menschen spricht, der, wie es in Vers 1 heißt, tot ist in Sünde, dann sagt sie, lasst dich erretten von dem verkehrten Geschlecht, sagt Petrus in der Pfingstpredigt. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn hier unbekehrte Menschen sitzen, euch ja die Bibel nur zu sagen, kehrt um, tut Buße, fangt neues Leben an, sucht ein Heiland, sucht Vergebung der Sünden. Also lauter Befehlsworte, lauter Imperative. Einem unbekehrten Menschen gegenüber die Bibel auf jeder Seite, also ganz ernste Imperative. Aber hier spricht Paulus mit gläubigen Christen, mit einer wiedergeborenen Gemeinde von wiedergeborenen Christen. Und da kommt aber immer gar kein Imperativ, sondern erklärt er ihnen ihren Zustand und sagt, nicht, da hat Gott ein Wunder geschaffen. Wisst ihr, sagt Paulus, Gott ist ein großer Schöpfer. Am ersten Schöpfungstag sagt er, es werde Licht und es ward Licht. Und dann sagt Paulus im zweiten Korintherbrief so, und da hat er in mein Herz hineingesprochen, wie am ersten Schöpfungstag, es werde Licht und dann ward es Licht. Paulus drückt das so aus. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, am ersten Schöpfungstag, der hat einen hellen Schein unserer Herzen gegeben. Das heißt, dass ich zum Glauben kam, ist ein Schöpfungswerk Gottes wie die Weltschöpfung. Und nun muss man ja fragen, was ist denn nun richtig? Bin ich als gläubiger Christ ein Produkt meiner Bekehrung oder bin ich als gläubiger Christ ein Produkt Gottes, von Gottes Neuschöpfung? Was ist richtig? Was ist richtig? Nicht, dass es, aber das geht ja eigentlich gar nicht. Nicht aus den Werken, das ist ja nicht mal ein Werk der Bekehrung, hat er Platz. Verstehen Sie? Ich kann es auch nur ausdrücken, so. So mache ich es meinen Jungen klar. Es sind zwei Seiten einer Münze. Wenn ich ein 2-Mark-Stück hochhalte, oh, putz 1000 was drauf, ich weiß es noch irgendwie gar nicht. Machen Sie ein Lübkeschen drauf, oder wen haben Sie das? Also wenn ich 5-Mark-Stück, kenne ich mich besser aus, wenn ich 5-Mark-Stück hochhalte, ist auf der einen Seite eine 5 und auf der anderen ein Adler. Nicht, und wenn ich Ihnen das vorhalte, was ist das hier, sagen Sie ein Adler, dann drehe ich es rum und sage, Pätsch, eine 5. Und dann sagen Sie, ja gut, ist eine 5, sei nee, Ätsch, ein Adler. Und das Merkwürdige ist nun, dass ich niemals beide Seiten zugleich sehe. Ich kann immer nur eine Seite sehen. Es ist unmöglich, bei einem 5-Mark-Stück beide Seiten zugleich zu sehen. Ich kann immer nur eine Seite sehen. Das ist eine Begrenzung unseres Blicks einfach. Nicht? Das ist nicht möglich, beide Seiten zu sehen. Nicht? Und so könnten die Nationen Krieg führen darum, ob ein Adler oder 5 drauf ist. Sie haben beide recht. Bei den meisten Kriegen ja. Nicht? Sie haben beide recht. Und man kann es nicht zusammen sehen. Da liegt das Unglück drin. Und so ist es mit den beiden Wahrheiten der Bibel, die man nicht zusammenkriegt. Du musst dich bekehren, du musst durch die enge Pforte gehen, du musst also einen Bruch tun, du musst kämpfen bis auf Blut und Leben bringen hinein in Gottes Reich, so heißt es in einem Lied. Und das andere ist genauso wahr, ich habe gar nichts getan, Gott hat mich gezogen, ich bin sein Werk, er hat mich neu geschaffen, er bringt mich ans Ziel, auf Adlersflügeln getragen, geborgen, geruht, gar nichts gemacht, höchstens widerstrebt, nicht? Der Samen widerspricht sich, sei zwei Seiten, ich kann sie nie zusammen sehen. Sehen Sie, ich führe das so ausführlich an, weil ich als Jugendpfarrer von diesen Fragen ja beständig bedrängt werde. Unsere jungen Menschen und dann Frauen, Männer sind darin, glaube ich, heute groß, aber junge Menschen und Frauen haben ein ungeheures logisches Bedürfnis. Sie haben ein ungeheures Bedürfnis, ich weiß nicht, warum die Männer da wenig oder fragen die mich weniger, ich weiß nicht. Aber Kinder und Frauen haben ein ungeheures Bedürfnis, dass die Sache logisch und verstandesmäßig klar wird. Ich würde also von mir aus sagen, Männer haben das Bedürfnis, aber merkwürdigerweise habe ich es immer bei Frauen gefunden. Die können mich bis zur Verzweiflung bohren, ja, aber das ist doch ein Widerspruch. Das ist also ein Widerspruch, nicht? Und junge Menschen namentlich, nicht junge Menschen, also Mädels haben darin eine, ich kann nicht verstehen, junge Mädchen haben einfach bedürftig, die Sache muss doch klar sein, nicht? Muss doch verstandesmäßig klar sein, sei sie verstandesmäßig ein Paradox. Wenn du nicht bis auf Blut und Leben kämpfst, deine Seligkeit gehst du verloren. Und wenn dich endlich lernst, gar nichts zu tun und Gott wirken zu lassen, gehst du auch verloren. Das ist ein Paradox. Nicht? Das ist ein Paradox. Und ich kann allen denen, die sich damit quälen, seine Kriege nicht klar. Nur sagen, ich auch nicht, aber es ist so. Es ist beides wahr. Mir ist das, lassen wir es nochmal sagen, immer wieder ein Beweis, dass die Bibel nicht erfunden ist. Erfundene Systeme, die gehen immer auf, wie 2 mal 2, 4 ist. Verstehen? Denn so Sachen geht mir einfach auf, mit welcher Herrlichkeit Paulus das geoffenbarte Zeugnis wiedergibt. Paulus war ein kluger Geist. Lesen Sie mal einen Römerbrief. Paulus war ein kluger Geist. Nicht? Wenn man Römerbrief liest, da spürt man ja doch, wie genau er denkt. Und er sieht das doch, wie das unerhört Paradox ist, dass Gott alles tut und der Mensch nichts. Er hat das deutlich gesehen und verkündet das und lässt unvereinbart nebeneinander stehen und macht damit einfach deutlich, Leute, solche Sachen erfindet nicht ein kluger Geist, sondern die sind geoffenbart. Ich kann sie bloß gerade so nebeneinander stellen. Und dann steht man davor, nicht, und fühlt, dass, wenn ich göttliche Weisheit zu meiner Erlösung kriege, mein Verstand einfach nicht, mein logisches Denken nicht ganz ausreicht. So, und nun wollen wir diesen Abschnitt mal ansehen. Denn ich will einfach Vers für Vers durchnehmen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vielleicht darf ich hier doch nochmal, vergessen Sie mal, was ich bisher gesagt habe. Oh, da ist nämlich noch ein Wörtchen drin, das doch noch eine menschliche Tätigkeit gewissermaßen ausdrückt. Nämlich das Wörtlein durch den Glauben. Da ist doch noch von uns was dran, nicht? Das müssen wir auch bringen. Sehen Sie, die Jansbrüder, die ja den meisten von Ihnen bekannt sind, die haben ein Buch veröffentlicht, was jetzt, oder soll veröffentlicht werden, was den Erweckten in die Hand gegeben werden soll, dass er also so ein Leitfaden, wie geht das weiter, nicht? Mit geradezu amerikanischer Unbekümmertheit in einer Schlichtheit geschrieben, die als einfach ein Deutscher nicht fertig kriegte. Aber das ist richtig so, wissen Sie. Da musst du das machen, musst du das machen, also ganz einfach. Und da haben sie mich um Vorwort gebeten, auf die Weise kriegte ich das in die Hand und musste es durchlesen. Und das fängt ganz schlicht so an: Was Gott tut, erster Teil. Und dann kommt, als sein Sohn schickt und kreuzt und er stirbt für dich und bezahlt die Schuld für dich. Und dann kommt zweiter Teil, und was wir tun. Und was wir tun. Das könnte man über diesen Vers nun doch nochmal schreiben. Vergessen, was ich bisher sagte, über den Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden, das tut Gott. Was tut er? Er schenkt Gnade. Und was wir tun? Glauben. Nun ist ja Glauben nicht gerade eine Tätigkeit, wissen Sie. Insofern bleibt stehen, was ich Ihnen sage. Was wir tun, Glauben. Lassen Sie mich die beiden Worte machen. Was Gott tut, ist Gnade, was wir tun, ist Glauben. Das Evangelium. Und wissen Sie, bei solchen entscheidenden Worten, da muss man das Wort auf die Waage legen. Was Gott tut, ist Gnade. Tätige Gnade. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Nun wollen wir uns ganz klar machen, dass das Wort, das im Griechischen hier steht, Charis, wohl auch bedeutet, also Freundlichkeit und, verstehen Sie, also wenn ich so einen ruppigen Beamten besuche und habe Angst vorher und auf einmal ist der ganz nett, das ist aber gnädig, der Herr. Das heißt auch Charis, das griechische Wort, was da steht. Aber der eigentliche Sinn von dem Wort Gnade, Charis, was im Griechischen noch hier steht, ist doch aus der juristischen Welt. Das heißt, dass ein Verbrecher, der verurteilt ist, auf einmal begnadigt werden kann. Nicht? Begnadigt werden kann. Nun bin ich zu wenig Jurist, ich habe zwei vor mir sitzen, ich müsste Sie fragen, aufgrund welcher Tatsachen kann ein Verbrecher begnadigt werden? Ist das einfach Willkür als Innenminister etwa oder so? Nicht? So willkürlich kann Gott nicht begnadigen, verstehen Sie? Sondern Gott kann nur begnadigen, weil ein anderer bezahlt hat und die Schuld getragen hat. Darum kann Gott begnadigen. Nicht? Es ist also in dem Wort Gnade immer ein Blick auf Kreuz Jesu dabei. Verstehen Sie? Gott kann begnadigen, weil Jesus die Schuld getragen hat. Und es ist bei dem Wort Gnade immer dabei, die Leute, die es angeht, sind Verbrecher. Sind Verbrecher. Wissen Sie, nun muss ich, darf ich es mal einfach so grob sagen. Es ist mir immer fast physisch schlecht, wenn ich Menschen treffe, die keine Ahnung, keine Einsicht haben, dass sie Sünder sind. Und insofern sind also die größten Räuber unter meinen Jungs im Evangelium einfach näher als diese selbstgerechten Bürger des Mittelstandes. Ich tue Recht und scheue niemanden. Sehen Sie, wenn ich so einem Räuber, so einem 18-Jährigen sage, also was bist du vor Gott doch für ein verlorener Mensch, dann sagt er, haben Sie recht. Nicht? Das kapiert er, das sieht er ein. Der zweite Schritt ist, ob er die Gnade annimmt, ob er glaubt. Aber das ist das, das muss man sich ganz klar machen. Solange ich mit mir zufrieden bin, solange ich, sagt die Bibel, selbstgerecht bin, solange ich keine Einsicht habe, dass vor Gott nicht eins meiner Werke taucht, solange kann ich nicht begreifen, was Gnade ist. Ich glaube, ich erzähle dir mal die Geschichte, dass beim alten Fritzen eine adlige Dame sich irgendwas gemacht hatte, sie hat, glaube ich, ein Dienstmädchen so geprügelt, dass die ein Krüppel war, nicht? Und nun kam die vor Gericht, das konnte man auch damals schon nicht machen. Und da ist sie zum König, es war ganz hoher Adel, und ist zum König und sagt, also Majestät, mein Name kann unmöglich vor Gericht gezerrt werden, Sie müssen mich begnadigen. Und da soll der alte Fritz gesagt haben, Friedrich II. Von Preußen, soll er gesagt haben, Madame, ehe ich Sie begnadige, müssen Sie verurteilt sein. Man kann keinen begnadigen, er sei denn zuvor verurteilt. Das ist richtig, nicht? Das ist richtig. Verstehen? Und Gott kann seine Gnade nur einem Menschen schenken, der zuvor verurteilt ist. Das heißt, Gott sagt ja, sein Urteil sind allzumal Sünder. Ob ich diesem Urteil zustimme? Ich Sünder. Jetzt kann ich begnadigt werden. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und sagt, ich habe gesündigt. Da kann der Vater ihn aufnehmen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Also in dem Wort Schari, in dem Wort Gnade, das hier steht, ist das ganze Evangelium drin, vom verlorenen Menschen, vom Kreuz Jesu. Was Gott tut, ist Gnade. Er gibt seinen Sohn, er bezahlt für uns, kann Sünder, können begnadigt werden. Was wir tun, ist Glauben. Was wir tun können, ist Glauben. Nun ist also, muss ich dem Wort Glauben ein Wort sagen. Drücke ich mich mal irgendwie aus, manchmal habe ich immer so Angst, ich rede über alle Köpfe weg. Was heißt Glauben? Ich quäle mich unablässig, immer neue Bilder zu finden, um klarzumachen, was Glauben ist. Sehen Sie, das ist nun doch ein Stück der katholischen Kirche, dass sie Glauben so versteht, dass ich einen Lehrsatz der Kirche höre und ihm zustimme. Das heißt, das ist ein rein intellektueller Vorgang, ein reiner Kopfvorgang. Nicht? Glauben heißt, dass man etwas so sagt, ich glaube, dass ein Gott ist. Das ist aber im Neuen Testament nicht Glauben. Im Neuen Testament ist Glauben nicht irgendeiner Wahrheit zustimmen. Sondern im Neuen Testament heißt, und im Sprachgebrauch ist Glauben noch anders gebraucht, nicht? Wenn ich einen frage, wie viel Uhr ist schon 4 Uhr, sagt er, ich glaube, es ist 4:05. Da heißt Glauben so viel wie genau weiß ich nicht. Und das ist mir auch oft passiert, dass Leute sagen, ja, was ich weiß, brauche ich nicht zu glauben. Dass man sagt, also Glauben ist das ist nichts anderes als ein etwas unsicheres Wissen. Der Pastor, der hat mit dem Glauben zu tun, lauter Ungewissheiten, 2 + 2 = 4, das weiß man. Im Neuen Testament ist Glauben völlig anders. Weder als eine Zustimmung zu einem Lehrsatz, noch als ein unsicheres Wissen, sondern im Neuen Testament heißt Glauben, sich anvertrauen. Sie kennen ja mein Beispiel, nicht wahr? Wenn einer mit mir Auto fährt, dann vertraut er sich mir an, er verlässt einen sicheren Boden und glaubt, dass auch ein Pastor Auto fahren kann. Nicht? Das heißt Glauben. Es gibt Leute, die haben furchtbar Angst vor dem ersten Mal zu fliegen, nicht? Wenn sie an die Treppe hochgehen am Flugplatz und dann wird die Treppe weggemacht und jetzt kriegen sie eine kleine Ohnmacht, die Tür wird zugeschoben, wenn ich lebendig in Berlin lande, so, nicht? Und dann geht es mit ihnen hoch, sie können gar nichts mehr machen. Aber das heißt, Glauben den Schritt hinein und die Treppe wird weggeschoben. Das heißt Glauben. Glauben heißt, sich Jesus anvertrauen. Dem geoffenbarten Gott. Ich suche, weil ich das Beispiel so oft gebraucht habe, augenblicklich nach einem anderen. Und augenblicklich beschäftigt mich, um Glauben deutlich zu machen, das Bild von der Ehe. Sehen Sie, es geht kein Tag rum, wo ich es nicht mit verkrachten oder unglücklichen oder schwierigen Ehen zu tun habe. Seien Sie vorsichtig, die heiraten wollen, nicht? Wo ich es nicht mit schwierigen Ehen zu tun habe. Und ich habe letzte ganze Zeit, ich war da in einem, da haben sich richtig geprügelt, das gibt's. Also nach einem Jahr scheiden wir uns, weil sie sich geprügelt haben, dass beide das Blut aus der Nase lief. So Sachen gibt's, nicht? Aber sind beide bei Jans vorne gestanden, bitte Sie, nicht? Geht einfach nicht. Ist unheimlich. Und ich versuche mal den gemeinsamen Nenner, warum das mit den Ehen nicht klappt. Und da geht mir auf, zur Ehe gehört, dass man sich aufgibt. Dass man sich aufgibt. Nicht? Dass man sich aufgibt. Dass man also einen Absprung riskiert. Also nicht mal 50% ist dann so, dass die Frau plötzlich wieder Rückhalt sucht bei ihren Eltern dauernd und so, nicht? Und nicht in Absprung wartet, jetzt übrigens was Neues, ich gehöre den zum Mann, nicht? Dass die Eltern da reinfunken und Schwiegereltern reinfunken und dass plötzlich dem Mann kein ganz Vertrauen schenkt oder umgekehrt, nicht? Verstehen Sie? Und da geht mir auch was Glauben ein. Das ist doch eigentlich dann die richtige, vollkommene Ehe, hätte ich beinahe gesagt, ja, wo man es wagt, also auf Tod und Leben mit dem anderen, nicht? Und die Brücken hinter sie abbricht. Wissen Sie, ich kenne glückliche Ehen, Gott sei Dank, nicht? Und da sage ich, da ist was passiert, dass Brücken hinter sich abgebrochen haben. Es sind merkwürdigerweise meist die Ehen, wo die Eltern und Schwiegereltern ziemlich weit weg sind. Nicht? Ja, ernsthaft. Darf ich mal den Eltern unter Ihnen sagen, wenn Sie Kinder haben, die heiraten, dann halten Sie Finger so gut Sie können. Nicht? Daran gehen die Ehe kaputt. Das ist die dauernde Zwischenpunkte. Nicht? Und ja, dem jungen Mann sagt, deine Frau, wer weiß, ist vielleicht doch nicht ganz richtig. Und dann kriegt er Misstrauen. Und das heißt Unglauben. Wissen Sie? Dass man sich ganz wagt und sagt, wieder auf wissen, liebe Frau, so bist du richtig jetzt. So bist du geschenkt Gottes für mich. Oh, die Frau, du Mann, wie du bist bestimmt ein armer Heini, ich merke das langsam. Aber so wie du bist du geschenkt Gottes für mich, nicht? Ist nicht deutlich, was ich meine? Dieses wirklich miteinander wagen. Und komisch, ich habe mir das so ausgedacht, dass das ein Bild für Glauben wäre, und dann fällt mir nachträglich ein, dass die Bibel das ja selber braucht, dieses Bild von der Ehe. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Aber das Merkwürdige ist, für meine Blindheit, dass ich es also neu erdacht habe, nicht wahr? Was in der Bibel steht. Wenn Sie einmal dem nachdenken, Verlobte unter Ihnen, wie Sie Ihre Ehe denken, nicht? Oder Verheiratete, wo Schwierigkeiten sind, werden sehen, dass man das Wort Glauben oder Unglauben hier wundervoll einsetzen kann. Eine Ehe kann nur aus dem wirklichen Glauben ans andere leben. Und so, und nun also zu unserem Text zurück, was Gott tut, Gnade, für Sünder. Und was ich tue, Glauben. Glauben, dass ich damit wage. Herr, also wie ich mich bekehre, sage ich, ich kann dir nichts versprechen. Mein Leben wird wahrscheinlich ein Weg sein, ein ewiger Kampf mit der Sünde und tausend Niederlagen. Aber ich wag's damit, dass du mir Gnade zugesagt hast. Darauf stelle ich jetzt ein Leben. Und ich ist jetzt lange her und man kann ein Leben darauf stellen. Ne? Es wagen. Auf die Gnade. Und nun, in diesem ersten Satz ist noch ein Wörtlein, das ich Ihnen unterstreichen muss. Aus Gnade seid ihr selig geworden? Das tut Gott durch den Glauben. Und das hier steht nun der Mitte selig geworden. Da muss ich auch noch bei bleiben. Gott tut Gnade, wir glauben. Und das Ganze bewirkt, dass wir selig werden. Was verstehen Sie unter selig werden? Wenn ich eine liebe alte Oma, die aus Ostpreußen stammt und also aus christlichen Traditionen bei alten Essen, dann weiß man das nicht genau, aber bei alten Ostpreußen weiß man es, dass sie zum Christentum kommen, nicht? Und frage, was verstehen Sie darunter, dass sie selig werden? Sagt die Oma, fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist aber nur ein Teil vom Seligwerden. Verstehen Sie? Wie sagt denn Paulus hier? Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Nicht soll er selig werden, sondern ihr seid. Er schreibt ja nicht an Leute, die schon im Himmel sind, oder doch? Nicht? Das wollen Sie klar machen, selig werden heißt nicht nur in den Himmel kommen, sondern die Leute sind selig geworden. Ah, ich möchte Sie fragen, sind Sie schon selig geworden? Was heißt denn das, selig werden? Was ist denn das? Es gibt so christliche Begriffe, die haben so, und gut, man versteht es auch gefühlsmäßig und dann sind sie auch schon recht verstanden, aber es ist, glaube ich, doch gut, man macht sich klar, was bedeutet. Und da ist eben immer gut, dass man doch einen griechischen Text noch hat und alte Handschriften. Und für selig werden steht einfach hier gerettet werden im Griechischen. Sozustei. Passive Form von Sozein. Gerettet werden. Und das ist doch eigentlich noch etwas, was soll ich sagen, erschreckender als selig werden. Selig werden hat für uns ein ganz klein bisschen so einen sanften Klang, nicht? Aber gerettet werden, da wird plötzlich was deutlich. Aus Gnaden sei er gerettet worden. Durch den Glauben. Sehen Sie, es gibt in der Geschichte des russischen Dichters Dostojewski eine erschütternde und schreckliche Szene. Dostojewski hatte sich den Sozialrevolutionen angeschlossen, der Zarenzeit, kam dann vor Gericht, es gab ja da einen ziemlichen Terror und ist zum Tode verurteilt worden. Zum Tode durch Erschießen. Und dann, vielleicht kennt mancher den Band von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, da ist es drin, nicht? Und dann ist der Morgen, wo er zum Gerichtsplatz rausgeführt wird. Und dann kommen schon die Kommando zum Erschießen. Die Augen sind verbunden. Er weiß, jetzt bloß noch ein Kommando, dann auf einmal Geschrei, halt, Pferde getrappelt und es kommt ein Kurier vom Zaren. Er ist begnadet. Dann reißt ihm die Binde von den Augen. Moment überlegt er, wenn das Pferd gestürzt wäre von dem Kurier. Nicht nur gestolpert. Und wenn es im Moment verlaufen hätte, verritten hätte, den falschen Weg, war er erschossen. Das heißt gerettet, nicht? Das heißt gerettet. Also ich habe es einmal in meinem Leben so erlebt, war ich ganz junger Kerl im Ersten Weltkrieg. Und da kriege ich einen Befehl, irgendeine Sache zum Regiment zu bringen. Und man hat sonst meistens zwei Leute geschickt, aber wie es mir immer so geht, und da haben sie mich, ach, ich war glaube ich noch nicht 18, da losgeschickt. Und ich hatte noch keine rechte Ahnung vom Krieg. Diese Szene vergesse ich nicht, war so ein kahl langgestreckten Hügel, über den ich gehen muss, der völlig eingesehen ist und der so komisch sumpfig ist, dann immer so halb wissen, so, es müsste mal trainiert werden, die Geschichte. Redet Dinge noch, wo man immer so einen Weg sich suchen musste, so ein dürres, trockenes Gras. Und dann auf einmal, wie ich so allein da bin, dann heult's ran. Diese schweren, schweren Artilleriegeschosse, die hörte man so ranheulen. Geht auf mich zu, ich werfe mich in dreckige Nase ins Gesicht und ich fühle, es heult auf mich zu, nicht? Heult, es kracht, es gebt mich auf und macht Klack und es war ein Blindgänger. Paar Meter neben mir rein. Nicht? Blindgänger. Explodiert. Also, wissen Sie, im Moment, wie ich da aufstand, habe ich gewusst, dass es gerettet hat. Und das ist hier gemeint. Ihr seid Verurteilte. Das ist wie im Wort Gnade. Ihr seid Verurteilte. Gott ist fertig mit euch. Ihr kommt die Hölle, ihr seid hier schon euer Urteil. Sterben, Verdammnis. Und dann auf einmal Gnade. Und durch Gnade seid ihr gerettet. Und jetzt die Frage, ob ich das glaube. Was kann ich tun? Ich kann einfach, was tat ich damit? Ich sprang auf und sagte und jubelte und ich war lebendig. Und das heißt Glauben, nicht? Es daraufhin war, dass mir das Leben geschenkt ist. Das Leben mit Gott und völliger Frieden und völlig Vergebung. Und nun Pastor Paulus, also sehen Sie, heute besprechen wir einen einzigen Vers, so ist es mit der Bibel. Und ich habe mir Mühe gegeben, es kurz zu machen. Sehen Sie nun Pastor Paulus das einmal zusammen. Was tut Gott? Gnade. Was tun wir? Glauben. Was geschieht dadurch? Errettung. Und nun passt Paulus das ganz normal zusammen und sagt, bild dir ja nicht ein, dass dein Glaube wenigstens dein Werk gewesen wäre. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Dass wir glauben können, ist Gottes Gabe, und dass man gerettet wird, ist Gottes Gabe, und dass es Gnade gibt, ist auch Gottes Gabe. Das Ganze, sagt er, betont er noch einmal, ist Gottes Geschenk. Ist Gottes Geschenk. Das zweite und dritte kann man nun kurz machen, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Ich mache das einfach so klar, mir immer wieder. Als der Herr Jesus am Kreuz für mich starb, hat er das Lösegeld bezahlt und mich erkauft. Jetzt stehe ich vor der Frage, hat er welchen letzten Heller bezahlt? Oder hat der Teufel noch einen Anspruch an mich? Kann ich sagen, der Herr Jesus hat 80% bezahlt, die letzten 20% bezahle ich? Oder ist es wirklich wahr? Er hat alles getan. Ich kann wirklich gar nichts dazu tun, dass ich Kind Gottes werde. Er hat alles für mich getan. Brauchst nur annehmen. Es fehlt nichts. Es fehlt nichts an der Heilwerkkatechismus. Das ist ein Raubmörder, diesen Augenblick, wo er glaubt an Jesus, den gekreuzigten, völligen Kind Gottes ist, als hätte er nie keine Sünde getan. Nicht? Das will ich sagen, nicht aus den Werken, dass mich jemand rühme. Jesus hat ein völliges Heil gebracht. Du brauchst nicht ein Pfennig dazu zu tun. Gar nichts. Auch nicht ein Werklein. Gar nichts. Er hat ein völliges Heil gebracht. Wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesus zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Dazu muss ich zum Schluss durch noch ein Wort sagen zu dem Letzten. Nehmen Sie den Vers 10 bitte nochmal. Können Sie noch 2 Minuten zuhören? Sind Sie völlig erschöpft? Oh ja, das ist furchtbar. Paulus sieht nochmal hier nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf die Gemeinde Jesu Christi. Hier ist doch eine Gemeinde, nicht? Da sagt Paulus, woher kommt das Wunder der Gemeinde Jesu Christi? Also, ist ja ein Wunder, eine Gemeinde Jesu Christi. Kann ich Ihnen wohl sagen. Wenn ich also zu Leuten erzähle, habe ich eine Bibelstunde, sind 200-300 Leute. Ach nee, wie kommt das? Was machen die da? Oder wie kommen die dazu? Oder? Ist doch merkwürdig, dass heutzutage in der modernen Zeit noch Menschen gibt, die bei Regenwetter und so, nicht? Das ist ein Wunder. Sehe ich auch ein Wunder. Ich rechne immer mit, dass mal abends herkomme, ist kein Mensch da. Nicht? Ich kann immer nur staunen, dass welche sitzen. Die Gemeinde ist ein Wunder, ein Werk Gottes. Woher kommt? Also, die Gemeinde ist ein Wunder. Woher ist sie? Sagt Paulus, von Gott. Woher? Von Gott. Wir sind sein Werk. Wodurch wird sie? Durch Christus Jesus. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Woher? Von Gott. Steht im Psalm 100, kennen Sie den? Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide, habe ich so gerne gesagt. Nicht? Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denken Sie, Gott hat hier was getan, das war, wenn wir hier so ein Häuflein zusammensitzen, nicht? Zu seinem Volk. Wodurch? Durch Jesus Christus. Dass der Heiland, der gestorben ist und auferstanden ist, dadurch kommt das alles. Wozu? Auf einmal kommen doch die guten Werke. Zu guten Werken. Lieben Freunde, wir sind geschaffen von Gott, neu geschaffen von Gott, dass wir gute Werke tun. Nicht? Da kommen sie auf einmal. Nicht zum Seligwerden. Seligwerden durch Jesus, fehlt nichts. Aber er hat mich neu geschaffen, er hat mich neu geschaffen, er hat mich erlöst. Sehen Sie, wenn Sie mich gestern gefragt hätten, wozu bist du wiedergeboren, sage ich, dass ich in den Himmel komme. Dann sagt mir heute die Bibel, Wilhelm, dass du gute Werke tust, dazu. Und dann kriegt man einen kleinen Schreck und denkt an den Krach, den man heute Morgen gehabt hat. Und sind eigentlich bloß böse Werke da, nicht? Und der hat mich dann doll beruhigt, als ich den Tisch da hinten sah, mit ihren Opfergaben. Da habe ich gedacht, tatsächlich, Gott hat die Gemeinde gebildet, auch die Gemeinde im Weihlaus, zu guten Werken, dass sie darin wandeln soll. Man sagt eine Not und schon ist ein ganzer Tisch da. Muss man loben, verstehen Sie? Aber kapieren Sie, es ist auch Gottes Werk, das in uns gewirkt hat, sagt Paulus jetzt, nicht? Und es ist gar nicht schlecht, wenn wir uns jetzt vornehmen, wir wollen also morgen mal tüchtig gute Werke tun. Lieb sein. Mir scheint nämlich, das ist das beste Werk. Ach, die müssen mir schon noch geben, dass ich das fertig finde. Das Wort gutes Werk kommt im Evangelium einmal vor. Wissen Sie wo? Also man könnte vielleicht den Bergpredigt nehmen, das ist euer guten Werk gesehen. Es kommt einmal vor, da hat es Jesus gesagt. Das war vor seinem Leiden. Das lag wie ein Stein auf ihm. Und da ist er mit seinen Jüngern abends nach Bethanien und kehrt ein in Hause Simons des Aussätzigen. Und da ist ein Mädchen, die hat eine brennende Liebe zum Heiland und die will sie zeigen. Und da holt sie eine ganz teure Parfümflasche mit köstlicher Narde und zerbricht die über Jesu Haupt. Und da schreien die Jünger, Mensch, hätte man gute Werke mit tun können. Man hätte das Geld den Armen geben können, nicht? Also sie schreien von guten Werken. Und da sagt Jesus, sie hat ein gutes, da kommt das Wort gute Werke, ein gutes Werk an mir getan. Und ich verstehe es einfach so, dass der Heiland war doch Mensch geworden, nicht? Mit diesem Grauen vor dem Weg, der jetzt vor ihm liegt, auf einmal das Wohl getan hat, dass da ein Menschenkind ihm überschwänglich bei einer blödsinnig Liebe zeigt. Und ich glaube, das ist immer das gute Werk, das ein Mensch tun kann. Dass ich sehe, wer neben mir bedrückt ist, verstehen Sie? Und ich tue ihm wohl. Nicht? Und es kann oft nur ein Wort sein, ja? Und ein Händedruck. Dass man es überhaupt sieht, da ist einer neben mir in Druck. Du hast ein gutes Werk getan. Das ist ein gutes Werk.